innerhalb ihres Vortrages in mehr Detail erläutern.
During her speech, she will tell more about herself.
Gitta ist seit 25 Jahren Mitarbeiterin bei JMM, Jugend mit einer Mission.
Gitta has worked with Youth with a Mission for the past 25 years.
Sie hat einen vielfältigen Dienst.
Has a very, very varied ministry.
Sowohl im Inland wie auch im Ausland.
Inside of this land and in other countries.
Und ich möchte ganz kurz für sie beten.
And we want to pray for her now.
Vater, wir bitten dich in Jesu Namen.
Jesus, we pray in your name.
Dass du Gitta jetzt salbst.
That you send your anointing upon Gitta.
Dass sie das sagt, was du ihr aufs Herz gelegt hast.
That she says that which you put on her heart.
Damit es unser Leben verändert.
That our lives might be changed.
Und damit du uns gebrauchen kannst.
That you can use us.
Um das Leben anderer Menschen zu verändern.
And to change the lives in other people.
Danke, Herr. Amen.
Thank you. Amen.
So. All right, it's yours.
Ich wollte sie nicht übersetzen, vorstellen.
Ah, oh, Entschuldigung. Okay. I'm sorry. Ja, genau. Wollte ich, machst du das dann? Okay. Und sagst du was?
Hallo, ihr Lieben alle.
Hallo, everybody.
Es ist ein bisschen schwer, euch zu sehen.
It's difficult to see with the lights.
Das ist meine wunderbare Freundin Ruth Ladner.
My name is Ruth Ladner and I'm a very good friend of Gitta's.
Sie hat am Anfang bei mir Deutsch gelernt.
Ah, she was my German teacher.
Jetzt haben wir eine Frage, wie viele Leute gibt es, die nur Englisch verstehen?
Is there anyone here who would only understand English? Or are we all German speaking?
Oh.
If we're all German speaking, then I don't need to translate. That's the point. Some people in the back.
Also wir würden dann sonst von hinten übersetzen, wenn es nur eine kleine Gruppe wäre. Also es ist niemand da, der nur Englisch spricht.
Are there other people here who only understand English?
Da ist jemand.
If there are just a few people, then I would translate for you on the side without doing it here in the front. You'll do it there. Oh, okay. Anybody else who needs English translation? Wunderbar. Okay, it's yours.
Wonderful. Thank you.
Thank you.
Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Zeit, denn die wurde uns jetzt hier genommen. Etwas. So, ihr Lieben. Also, ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass ich hier bin und dass ich euch sehen kann, im Dunkeln sitzen. Also, ich heiße Gitta Leuschner und ich komme aus Bayern. Aber da bin ich nicht geboren, sondern dort lebe ich schon seit ziemlich langer Zeit. Beides, in beides rein. Ja, das kannst du ein bisschen zurücknehmen. So, gut. Ich bin dort ursprünglich hingegangen, um 3 Monate lang eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einer Mission zu machen. Und da bin ich hängen geblieben und das sind jetzt 28,5 Jahre. Und ich bin immer noch am richtigen Platz. Bist du am richtigen Platz? Zum richtigen Zeitpunkt? Ganz wichtig. Also, ich bin ein unfreiwilliger Single. Das heißt, meine Ehe ist kaputt gegangen von vor über 30 Jahren. Und der Herr benutzt jeden Menschen in seiner Situation. Er möchte jeden benutzen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und das finde ich ganz wunderbar, dass es nicht davon abhängig ist, ob wir jung sind, ob wir erfolgreich sind, gesund sind, ob wir einen Ehepartner haben. Sondern Gott verlangt alles nicht. Er will nicht unser Wissen, unsere Fähigkeiten. Er möchte unser Herz, unsere Hingabe, unsere Bereitschaft, dass er uns gebrauchen kann. Und heute haben wir ein sehr schönes Thema, Frauen in der Nachfolge Jesu unterstützen. Also nicht nur Frauen, Männer, Kinder, alle unterstützen in der Nachfolge Jesu. Und darüber möchten wir ein bisschen sprechen. Das ist übrigens ein Thema, darüber könnte ich jetzt eine ganze Woche sprechen, denn es betrifft unser ganzes Leben. Nachfolge Jesu, wenn wir uns Christ nennen, dann hat unser ganzes Leben etwas damit zu tun. Ich will euch nur eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin gestern hier angereist mit dem Zug. Ich hatte 2 Tage vorher mir eine Bahncard mit einer Bahncard meine Fahrkarte gekauft und wollte dann mit dem ICE von Augsburg nach Berlin fahren. Das ist ein durchgehender Zug. Und 2 Tage vor der Fahrt bekomme ich von der Bahn einen Brief. Und da drin ist ein Zettel und da steht drauf, Gutschein für die erste Klasse. Dann bin ich also mit meinem 2. Klasse-Ticket 1. Klasse gefahren. Und das war ganz wunderbar. Ich habe meinen Platz gesucht, habe mich ausgebreitet, habe meine Unterlagen hingelegt, weil ich mich noch vorbereiten wollte. Das, was ich am Abend vorher im Computer getippt hatte. Und dann hatte ich meine Bibel dabei und habe meine Bibellese gemacht. Dieses Jahr ist ja das Jahr der Bibel. Und da liest man jeden Tag 1/4 Stunde und kommt in einem Jahr durch die Bibel durch. Kennt ihr die Jahresbibel? Wunderbare Bibel, mit der man eben in einem Jahr die Bibel ganz durchlesen kann. Und dann fuhr der Zug los und in Nürnberg, das ist ungefähr 1/2 Stunde später, steigt eine junge Frau ein und setzt sich mir gegenüber. Ich hatte einen schönen Tisch und ich hatte also meine Sachen ausgebreitet und sie hat noch nicht ganz gesessen, da haben wir schon miteinander gesprochen. Und wisst ihr was? Ich habe 6 Stunden lang ein evangelistisches Gespräch mit ihr gehabt. Wenn ich auf Reisen gehe, und das tue ich öfters, da sage ich vorher immer zum Herrn, Herr, wenn da irgendwo jemand ist, den du vorbereitet hast, durch den Heiligen Geist, dann setz ihn doch neben mich oder mir gegenüber. Denn die Menschen, die Gott vorbereitet hat, die sind ganz offen. Und ich erlebe also die ersten Sachen, ob es nun im Zug oder im Bus oder im Flugzeug ist. Und ich könnte euch mehrere Geschichten erzählen, aber die von gestern, die war einfach sehr schön. Sie sprach mich an, weil sie meine Bibel da liegen sah, das ist eine gute Sache, ob ich religiös bin. Und dann sage ich meistens, ich bin nicht religiös, aber ich bin gläubig. Ich habe einen lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und diese Frau, die hat all die richtigen Fragen gestellt und ich wollte mich eigentlich vorbereiten, also ich hatte schon 1/2 Stunde meine Bibel gelesen, aber ich wollte mich vorbereiten auf heute. Und dann habe ich ihr das am Schluss gesagt und da hat sie gesagt, das war doch die beste Vorbereitung, was wir gerade eben gemacht haben. Und sie sagte dann, ich hätte ihr ganz viele Fragen beantwortet, nur in unserem Gespräch. Und wisst ihr, das ist der Anfang von Nachfolge Jesu, dass wir bereit sind, das Evangelium weiterzusagen, wo auch immer, wo der Herr jemanden vorbereitet hat. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss den ganzen Zug bekehren. Also ich bete schon für den ganzen Zug oder für das ganze Flugzeug, aber ich muss nicht jeden bekehren. Ich brauche nur das zu machen, was der Herr vorbereitet hat. Aber dann müssen wir bereit sein. Ich hätte jetzt sagen können, ach Herr, bitte, jetzt nicht. Ich muss mich ja auf dieses Seminar vorbereiten. Nein, ich habe dann so zum Herrn gesagt, Herr, ist sie das, die du vorbereitet hast? Und der Herr sagte, ja. Und dann hatte ich dieses wunderschöne Gespräch. Es ist zum Schluss eine Freundschaft draus geworden fast. Wir haben uns umarmt und Adressen ausgetauscht und ja. Und ich dachte, das ist eine schöne Geschichte, die ich euch erzählen muss. Hat etwas mit unserem Thema zu tun. Ich bin bei Jugend mit einer Mission. Wenn ihr mich anguckt, werdet ihr sagen, was heißt hier Jugend? Aber ihr solltet mal mein Herz angucken. Das ist ganz jung. Jugend mit einer Mission ist ein internationales Missionswerk und interkonfessionell. Gott hat uns einen Auftrag gegeben aus der Bibel zur Weltevangelisation, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, nicht nur einzelne Menschen, ganze Völker. Also Weltevangelisation, Jüngerschaft, Lehre, Schulung, wir haben viele Schulen und Seminare und so etwas. Und der dritte Bereich sind Barmherzigkeitsdienste, Mercy Ministries. Und Jugend mit einer Mission gibt es in der Zwischenzeit in der ganzen Welt. Es gibt ungefähr 650 Zentren weltweit mit ungefähr 12.000 vollzeitlichen Mitarbeitern. Und ich habe, als ich dahin kam, war ich gerade in etwas ganz anderem drin. Ich habe studiert. Und ich hatte nur unterbrochen, um 3 Monate diese Schulung mitzumachen. Das war dieses Zeitfenster habe ich bekommen durch einen kleinen Unfall. Ich hatte eine kleine Gehirnerschütterung und ich war mitten im Vordiplom Psychologiestudium. Aber ich hatte schon die ganze Zeit gebetet, dass mir der Herr doch es erlauben möchte, dass ich da in dieses Zentrum gehen könnte, in diesem kleinen Dorf in Bayern. Es heißt Hurlach, ist ein Kuhdorf. Und ich liebte Großstädte. Ich habe in Hamburg und in Frankfurt und in London und in Paris gewohnt und ich bin in der ganzen Welt rumgeflogen als Stewardess 8 Jahre. Und dann lande ich in diesem Kuhkaff mit 750 Einwohnern. Und es gibt nicht einmal ein Lebensmittelgeschäft. Aber es gibt dort ein altes Schloss, 400 Jahre alt, von Fuggern erbaut. Und da ist Jugend mit einer Mission. Einmal kam eine Mitarbeiterin durch mein Büro und sie hat gerade eine Schlossführung gemacht. Und dann sagte sie, und das ist Gitta. Ich glaube, die war schon vor dem Schloss da. Und dann habe ich gesagt, so alt bin ich doch noch nicht. Und Gott hatte diesen kleinen Unfall benutzt. Denen, die Gott lieben, gereichen alle Dinge zum Besten, zum Guten. Das heißt nicht, das ist das Allerbeste, was Gott für uns will, wenn irgendetwas Schlimmes passiert eigentlich, sondern Gott nimmt die Sache und macht daraus das Bestmögliche, was zu machen ist. Und als ich in Hurlach war, wusste ich, das ist mein Platz. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz. Bist du das auch? Wo warst du am 11. September? Kleine Geschichte nebenbei. 11. September 2001. Ich saß in einem Flugzeug nach Amerika. Und als dann die Durchsage vom Kapitän kam, dass alle Flughäfen in Amerika geschlossen sind, wegen eines großen Notfalls. Und dann Pause. Dann habe ich gedacht, ist da die Atombombe runtergegangen? Oder ist ein allgemeines Erdbeben geschehen, das Amerika ausgelöscht hat? Und dann kam im Detail von den terroristischen Anschlägen. Und dass unser Flug umgeleitet wird nach Kanada. Ungefähr 280 Flugzeuge landeten dort, mein Flugzeug mit 27 anderen in Neufundland. Wir mussten 10 Stunden am Boden warten, bis wir endlich eine Treppe bekamen und aussteigen konnten. 4.800 Passagiere, kleiner Flughafen. Und dann durften wir nur die Handtasche mitnehmen, nicht Handgepäck, Handtasche. Aber ich bin ja clever, ich hatte eine große Handtasche und da habe ich alles reingestopft. Natürlich habe ich gebetet die ganze Zeit, Herr, warum bin ich hier? Ich wollte eigentlich am 10. September fliegen. Ich flog zu einer großen Konferenz, Global Celebration for Women, und zu einer großen Glow-Konferenz. Und dann wurden wir überall hin verteilt, in Hotels und in Stadien und Sporthallen und privat. Und ich sitze dann also in einem Bus. Und dann stoppt er und ich denke, ich sehe nicht recht, da lese ich Heilsarmee, eine Gemeinde der Heilsarmee. Und dort habe ich Christsein in Aktion erlebt. Unglaublich, was die Leute gemacht haben. Wisst ihr, wie lange wir dort blieben? Ich dachte, wir würden am nächsten Tag weiterfliegen. Wir blieben 6 Tage. Und dann habe ich natürlich gefragt, Herr, was soll ich hier? Dann hat mir der Herr 2 Sachen gesagt. Und wir müssen immer fragen, Herr, was willst du mir sagen? Herr, warum bin ich hier? Warum bin ich in diese Situation geraten? Was soll ich hier machen? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich viele Gespräche hatte? Die Leute waren unglaublich offen. Für Gott, für das Evangelium, für Jesus. Nachfolge Jesu. Und ich habe diese Heilsarmee-Leute erlebt, wie sie einfach wohlgetan haben. Wohltun, das erreicht die Menschen. Sie haben tolles Essen für uns gekocht, Zeitungen angeschleppt, uns mehrere Fernseher hingestellt, Konzerte für uns gemacht, für uns gebetet hinter den Kulissen. Sightseeing-Tours, Shopping-Tours, alles. Da habe ich Freunde gefunden. Und dann sagte der Herr, weißt du, warum du hier bist? Du sollst in allen Situationen deines Lebens mich erkennen. Ich bin überall. Ich bin da, auch bei so schrecklichen Sachen. Und das Zweite war, ich habe in diesen 6 Tagen sehr viel geweint bei den Bildern, die da im Fernsehen kamen. Wie die Menschen sich aus diesen Türmen stürzten. 3000 Menschen einfach tot in einem Moment. Und das hat mich so erschüttert, dass diese Menschen innerhalb von Sekunden und Minuten vor Gott gestanden sind. Alle, egal ob sie an ihn glaubten oder nicht. Und Gottes Wort an mich war, oder überhaupt an uns, jederzeit bereit zu sein, von ihm berufen zu werden. Sind wir das jederzeit bereit? Was machst du mit deinem Leben, mit deinem kostbaren Leben? Gibst du das weiter, was dir Jesus gegeben hat? Versuchst du zu wachsen? Was wäre, wenn du nur noch ein paar Monate zu leben hättest? Könnte Jesus dich holen? Was hast du aus deinem Leben gemacht? Hast du etwas von diesen Schätzen weitergegeben? Von der kostbaren Perle, Matthäus 13, und dem Schatz im Acker? Dieser Mann hat alles verkauft, um diese Perle zu kaufen. Er hat den Wert davon erkannt. Was hast du noch in deinen Schränken und in deinen Schubladen und in den Ecken deines Hauses, deines Lebenshauses, was du verkaufen musst, was du loslassen musst? Wer ist Jesus für dich? Jesus, die wunderbarste, aufregendste Person des ganzen Universums. Was machen wir mit Jesus? Ich denke, dass uns Gott der Vater eines Tages fragen wird, was hast du mit meinem Sohn Jesus gemacht? Du hast von ihm gewusst. Wie erlebst du deine Umwelt? Was strahlst du aus? Bist du der Segen, den Abraham bekommen hat? Wir sind ja auch Abrahams Kinder. Im 1. Mose 12, Vers 2 steht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ihr Lieben, das ist hier ein Seminar. Und was ist ein Seminar? Etwas, wo man mitmacht. Ich wünsche mir, dass ihr ein bisschen mitmacht. Wie wär's, wenn ihr euch mal so nach rechts und links umdrehen würdet und sagen würdet, ach, wie schön, dass du da bist. Oder ich segne dich, der Herr segne dich. Oder ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Okay, es geht los. Was für nachher mitgebracht und damit ich es nicht vergesse, sage ich es gleich. Und zwar Kernworte von Mutter Basilea, von den Marienschwestern. Und ihr könnt das nachher am Ausgang, kann sich jeder ein Wort mitnehmen. Ihr braucht nicht lange fischen, jedes Wort stimmt und jedes segnet. Ich will euch 2 vorlesen. Großes Glück strömt in unser Leben ein, wenn wir es von Jesus beherrschen lassen. Und suche Gottes Gegenwart. Durch sein Nahesein löst sich alles, was du selbst nicht lösen kannst. Jesus, die wichtigste Person des Universums. Über ihn wurde geschrieben in diesem fantastischen Buch, das wir Bibel nennen, Biblos, Bücher. Kennst du deine Bibel? Hier sind 66 Bücher drin, zusammengebunden in 2 Teilen, Altes und Neues Testament. 39 im Alten, 27 im Neuen Testament, geschrieben von ungefähr 40 Autoren aus allen Gesellschaftsschichten in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren. Und da geht ein einziger roter Faden durch: Jesus. Gott hat sich offenbart im Alten Testament durch Namen. Jahwe Rapha, Gott, der dich heilt. Jahwe Shammah, Gott ist hier. Jahwe Jireh, Gott, dein Versorger. Jahwe Zitkenu, Gott, meine Gerechtigkeit. Jahwe Nissi, Gott, mein Beschützer. Jahwe Shalom, Gott, mein Friede. Durch die Propheten hat sich Gott vorgestellt. Und dann hat er seinen Sohn geschickt. Und Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus hat Menschen berufen in die Nachfolge. Er hat so oft einfach gesagt, folge mir. Ich habe mir das neulich mal überlegt. Ich habe diese Stellen nochmal nachgelesen, wo Jesus seine Jünger beruft. Was hat er in der Nacht davor gemacht? Im Gebet verbracht. Hier war gerade ein Seminar über Gebet und Fürbitte. Ohne Gebet geht nichts. Jemand sagte mal, ohne Gebet kann der Mensch nicht. Und, Moment mal, ohne Gebet kann der Mensch nicht und ohne Gebet will Gott nicht. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist der Schlüssel, der alles aufschließt. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Also ich weiß, dass es bei mir oft zu kurz kommt. Kleine Stoßgebete und so. Aber dann erinnert uns der Herr, wenn wir in Not sind, wenn wir Hilfe brauchen, dann schreien wir zu Gott. Aber Gott, diese vielen falschen Gottesbilder, Gott ist nicht ein Polizist oder ein Kindermädchen, das nur auf uns aufpasst. Und wenn was schief geht, wer ist schuld? Gott. Wie kann Gott das Leid zulassen? Wie kann Gott den Krieg zulassen? Das ist nicht Gottes Wille, hörte man aus vielen frommen Kreisen, dass es einen Krieg gibt. Ja? Wie ist das mit Abtreibung, mit Betrug, mit Korruption, mit Abgötterei? Das ist auch nicht Gottes Wille. Wenn wir nur den Krieg ausschließen wollen, dann stimmt irgendwo was nicht, oder? Also, ich habe neulich mal gefragt in einem Kreis von Gläubigen, ihr habt doch schon alle die Bibel durchgelesen, oder? Und da gab es eine ganze Menge, die noch nicht einmal richtig durchgelesen hatten. Wenn ihr euch dazu anregen kann, bitte, lest die Bibel. Dann fallen auch einem auch die Bibelstellen ein, wenn man sie braucht. Ich war gestern, mir sind so viele passende Stellen immer wieder eingefallen in diesem Gespräch mit dieser jungen Frau. Und ihre Augen haben geglitzert, weil ich gesehen habe, das ist hineingekommen in ihr Herz. Das Wort Gottes, ein zweischneidiges Schwert. Ganz wunderbar. Nachfolge heißt, sich einer Autorität unterstellen, einer Person dienen und gehorchen. Es muss nicht unbedingt Jesus sein. Diese Seminarreihe heute, die läuft ja unter dem Begriff befähigt. Und da gibt es ein Wort, das wir alle kennen, Philipper 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Glaubst du das? Wie wäre es, wenn wir das mal alle zusammen sagen würden? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Nochmal. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wunderbar. Übrigens, sowas kann Medizin sein. Worte Gottes können Medizin sein für unsere Seele, für unser Herz, für unseren Leib. Wie kann ich nun andere in die Nachfolge Jesu führen und wie kann ich sie darin unterstützen? Wisst ihr, was die Grundlage dafür ist? Das Wichtigste, dass ich selber in der Nachfolge stehe und darin lebe und dass ich von dieser aufregenden Person Jesus begeistert bin und dass ich mich von ihm führen lasse. Nachfolge prägt den Menschen. Wem ich nachfolge, zu dem werde ich. Was ich anschaue, im Anschauen deines Bildes, werde ich verwandelt in dein Bild. Übrigens, der Vater im Himmel arbeitet unser ganzes Leben daran, uns hineinzuformen in das Bild Jesu, uns ihm gleich zu machen. Römer 8, 29. Die er berufen hat, die hat er auch auserwählt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Lässt du dich hineinformen oder bist du störrisch? Und Gott benutzt alles dafür. Alles als Werkzeug. Es gibt ein paar sehr scharfe Werkzeuge. Das ist zum Beispiel Leid, Leiden, Schmerzen. Aber damit kann er ziemlich große Stücke abhauen an unserem Bild. Nachfolge Gottes, Nachfolge Jesu, das beginnt mit der Bekehrung oder Lebensübergabe oder Wiedergeburt. Eigentlich Lebensübergabe, Bekehrung, das ist mein Teil. Der Teil, den Gott tut, das ist die Wiedergeburt. Er gibt mir einen neuen Geist. Mein Geist wird aus Gottes Geist geboren. Der Mensch besteht ja aus drei Bereichen, die ineinander greifen. Das ist der Geist und der ist entweder tot in uns durch Sünden oder ein glimmender Docht. Der Geist, die Seele mit den Bereichen Verstand, Wille und Gefühle. Und der dritte Bereich, das ist der Leib. Mit dem Geist haben wir Gemeinschaft, Kontakt mit Gott. Und wenn mein Geist tot in mir ist, kann ich mit Gott keinen Kontakt haben. Gott sucht Anbeter, die was tun. Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wem sagt das Jesus? Einer Frau. Dieser Frau von Samarien. Mit dem Geist nehmen wir Gott wahr, mit der Seele nehmen wir uns selber wahr und mit dem Leib nehmen wir unsere Umwelt wahr. Und Gott möchte, dass alle drei Bereiche gesund sind, intakt sind, dass wir mit allem drum und dran ihn lieben, anbeten, verherrlichen, ihm dienen. Wenn wir uns bekehren, werden wir aufgenommen in die Familie Gottes. Wir kommen ins Reich Gottes. Bei Matthäus heißt es ins Reich der Himmel. Da gibt es diese wunderbare Stelle, Matthäus 11, die letzten Kapitel. Nein, das stimmt nicht. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere dazugegeben werden. Alles andere. Wenn ich nur danach trachte, dass ich im Reich Gottes bin und seine Gerechtigkeit suche. Heute, wo es so viel Ungerechtigkeit gibt. Kenne ich diesen Gott? Kenne ich den Vater? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es gibt keinen anderen Weg als den Weg Jesus. Es gibt natürlich viele Wege. Es gibt viele Philosophien. Es gibt viele Religionen. Übrigens, in Diskussionen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, da werden wir oft gefragt, ja, was ist mit den anderen Religionen? Was ist ja das? Gott ist doch in jeder Religion. Aber wenn man die Richtlinien von den verschiedenen Religionen vergleicht, dann kann es nicht sein, dass Gott, Vater von Jesus Christus und unser Vater, dass das derselbe Gott ist, der sich so anders verhält. Wir müssen übrigens auch wissen, wie diese anderen Religionen sind. Wir müssen auch daran interessiert sein, was glauben die anderen. Vielleicht auch, um ihnen antworten zu können. Reich Gottes, was ist das? Nicht Essen und Trinken, sondern Liebe, Freude und Gerechtigkeit. Reich Gottes, wunderbar. Das ist das Reich des Lichts, in dem Jesus König ist. Und dann gibt es noch das Reich der Finsternis. Und bei der Bekehrung wechselt man vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Und es geschieht ein Herrschaftswechsel. Ich komme unter die Herrschaft Jesu Christi. Eine gute, gerechte Herrschaft. Ganz wunderbar. Ich will euch erzählen, wie ich mich bekehrt habe. Ich bin in einer liebevollen, religiösen Familie aufgewachsen. Wir waren 4 Schwestern, mein Vater Lehrer. In meiner Familie wimmelt es von Lehrern. Und im Laufe meiner Jugendjahre habe ich diesen Kinderglauben an den Nagel gehängt. Ich habe Gott abgeschafft, ich habe Sünde abgeschafft und ich habe herrlich und in Freuden gelebt. Ein paar Jahre. Und dann, und es sah so aus, als ob ich ein sehr schönes Leben hatte und vieles erreicht hatte. Ich hatte Sprachen studiert und dann habe ich diesen schönen Beruf der Stewardess gehabt. Das war in den 60er Jahren und da war das noch ein toller Beruf. Ich war in vielen Städten der Welt mehrere Tage. Und ich habe auch ganz gut Geld verdient und dann habe ich noch meine große Liebe geheiratet. Und es sah so aus, als ob ich wirklich sehr viel erreicht hätte. Und da braucht man auch Gott nicht mehr. Unsere Ehe war nicht auf Gott aufgebaut, nicht auf sein Gebot, nicht auf Treue, sondern solange es gut geht, bleiben wir zusammen. Man kann sich ja scheiden lassen, nicht bis dass der Tod euch scheidet. Und das denken ja heute viele. Und als es nicht mehr gut ging, da gab es eine Trennung. Und wir waren beide 100% schuld am Kaputtgehen unserer Ehe. Aber damit ist mein ganzes Leben in Scherbenhaufen, in Scherben aufgegangen. Und ich bin sehr, sehr unglücklich geworden. Und dieses innere Unglück kam dann nach außen. Ich habe nach einer Weile nicht begriffen, was es ist, warum ich mich unglücklich fühle. Und ich habe mir damals gewünscht, ich hätte noch meinen Kinderglauben. Aber es gab ja keinen Gott. Ich war in der Zwischenzeit fluguntauglich geworden wegen Bandscheibenproblemen und habe dann studiert Psychologie, weil ich gern Psychotherapie machen wollte, zusammen mit meinem Mann, der Mediziner war. Und ich wollte auch mir selber helfen. Viele Leute studieren dieses Fach, um auch mehr über sich selbst zu erfahren. Und dann habe ich um mich herum so viele kaputte Menschen gesehen und ich habe gedacht, vielleicht könnte ich ihnen helfen. Aber nach ein paar mehr Semestern stellt man fest, wolltest du eigentlich das studieren, was hier gelehrt wird? Auf alle Fälle habe ich in meinem Semester einen Kommilitonen kennengelernt, der so anders war als die anderen. Das war Anfang der 70er Jahre, das waren die 68er Jahre mit den Studentenrevolten und allem. Und sehr viel Missachtung, Respektlosigkeit Menschen gegenüber. Und dieser Student, der war sehr freundlich, sehr höflich Menschen gegenüber. Und er brachte mir sehr viel Zuwendung und Achtung gegenüber. Er war sehr klug und wir haben dann oft Kolloquien zusammen gemacht, waren in selben Vorlesungen und in selben Seminaren. Und nach einer Weile habe ich gedacht, also er hat mir so wohlgetan durch die Ausstrahlung, die er hatte, die Freundlichkeit. Und er war fröhlich, war gelassen, er wusste alles. Und nach 3 Monaten habe ich ihn gefragt, was ist das, was du hast? Ich will das auch haben. Und dann hat er gesagt, was habe ich denn? Und dann habe ich so versucht, das zu formulieren. Es war diese Freude, Frieden, so heil sein. Der war einfach heil, ganz. Und dann hat er gesagt, ich glaube, du meinst Jesus. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wer ist denn das? Aber ab da habe ich ihm ständig Fragen gestellt. Und dann hat er geredet. Und ihr Lieben, unser Glaube steht auf diesen beiden Beinen. Das ist unser Leben und unser Reden. Es gehört beides zusammen. Und es stimmte einfach überein, was er dann sagte. Und sehr oft kam er dann und hat gesagt, du, ich habe ein Wort in der Bibel gefunden. Ich glaube, das passt auf dich oder auf die Frage, die du mir gestellt hast. Und dann hat er mir das gesagt und es haute immer voll rein. Und nach einer Weile fing ich selber an, darin zu lesen. Aber wisst ihr was? Ich war beeindruckt durch sein Wissen und sein Können. Er spielte außerdem ganz wunderbar Klavier, hatte eine sehr schöne Frau und drei kleine Kinder. Er war schon Studienrat. Und wir studierten zusammen Psychologie. Und dann, das habe ich erst hinterher begriffen. Mich hat sein Wissen und seine Fähigkeiten haben mich beeindruckt. Wisst ihr, was mich angerührt hat? Das Wesen Jesu in ihm. Jesu Charakter, Jesu Eigenschaften. Er hat sich einfach gebrauchen lassen. Und das ist es, was Gott in uns sucht. Kann Jesus, der in uns lebt, wenn wir ihn aufgenommen haben in unser Leben, kann er durch uns wirken? Das zieht Menschen zu Jesus hin. Wie gucken wir mit unseren Augen? Was sagen wir? Wie hören wir? Was tun wir mit unseren Händen, mit unseren Füßen? Wohin gehen wir? Nachfolge Jesu, nachfolgen, ihm nachgehen. Als Jesus zu den Jüngern sagte, folget mir nach, folge mir nach. Da hat er es zu ihnen gesagt, als sie da am See Genezareth ihre Schiffe gereinigt haben, ihre Netze. Petrus und Andreas, was haben die gemacht? Die haben ihre Netze gereinigt. Die haben sauber gemacht. Der Petrus, der hat immer, ne, ist immer eingetreten, dass hier Ordnung geschieht. Und was machten Johannes und Jakobus? Die haben die Netze geflickt. Und jemand sagte mal, und der Johannes, das war ein Seelsorger, der flickte immer, was kaputt war. Und Jesus ruft sie aus ihrem Beruf raus. Darf er das? Darf er uns rufen? In die Nachfolge? Folgen wir ihm nach? Oder sagen wir, Moment mal, ich muss noch einiges in Ordnung bringen. Also, vorgestern gab es in Bayern ein ganz großes Unwetter. Es hat geblitzt und gedonnert und es hat gegossen und gegossen und gegossen. Habe ich mir dann so vorgestellt, wie war wohl die Sintflut, die wie viele Tage, 40 Tage runterging. Und dann plötzlich Sirenen und alles und Feuerwehr. Und ich bin in den Keller gegangen. Und der ganze Keller unter Wasser. Und ich hatte vor ein paar Monaten dort Bücher und Schriften abgelagert. Da waren Teppiche drin, alles Mögliche. Alles futsch. Also ich könnte jetzt sagen, Herr, bitte, ich muss nur meinen Keller in Ordnung bringen. Das muss ich, wenn ich nach Hause komme. Aber was haben wir noch, was wir noch erledigen müssen, bis wir Jesus nachfolgen können? Was heißt es, nachzufolgen? Übrigens, Bekehrungsschritte, ganz wichtig. Ich habe dieser jungen Frau gestern gesagt, wie sie sich bekehren kann. Ich habe gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns sagt, wer wir sind. Wir sind Sünder. Und ich sage dann meistens zuerst mal, wir sind ein Verirrter. Jemand, der das Ziel verfehlt hat. Das ist nämlich Sünde, Zielverfehlung. Jemand, der Gott ungehorsam war. Und das muss uns der Heilige Geist zeigen, wer wir sind. Und dass wir dann bekennen, Gott, ich bin ein Sünder und ich brauche Erlösung. Übrigens in mir, als meine Ehe und mein Leben kaputt gegangen war, da war dieser Schrei nach Erlösung, nach Befreiung, nach Heilung. Das war ein ganz schmerzhafter, großer Schrei in mir. Aber ich wusste nicht, woher Erlösung kommen konnte. Und wenn es der Heilige Geist überführt hat, dass wir zu Jesus kommen und wissen, er ist es am Kreuz, dem wir alles bringen können. Dort abladen und dort lassen und mit Vergebung nach Hause nehmen. Austausch am Kreuz. Unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Nöte, unsere Gebundenheiten, unsere Krankheiten, unsere Schmerzen. Jesaja 53. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe für unsere Sünden liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. In seinen Wunden sind wir geheilt. Was bedeutet dir das Kreuz? Der Mittelpunkt unseres Glaubens. Ostern ist ja noch nicht lange her. Hast du dich erschüttern lassen? Das müssen wir immer wieder zum Kreuz kommen mit allem. Und wenn wir diese Vergebung empfangen haben, dann können wir sagen, Herr, ich möchte, dass du nicht nur mein Erlöser bist, sondern auch mein Herr. Ich möchte jetzt unter deiner Herrschaft leben. Ich mache dich zu meinem Erlöser und zu meinem Herrn. Und zeig mir, wem ich vergeben muss, jetzt wo ich Vergebung bekommen habe. Und schwupps sind wir im Reich Gottes, wenn wir das gemacht haben. So schnell geht das. Denn Jesus hat schon alles getan. Als dieser liebe Freund mir von Jesus erzählte und ich konnte sehen, dass er ihn liebte und dass er in diesem Reich lebte, hat er mir Bücher zu lesen gegeben. Zum Beispiel hat er mir ein Buch nur geborgt. Das Kreuz und die Messerhelden von David Wilkerson. Ich musste es wieder zurückgeben. Ich habe es verschlungen. Dann habe ich es ihm gegeben und habe gesagt, also, den möchte ich mal kennenlernen. Dann hat er gesagt, kannst du, der kommt nach Frankfurt. Und dann sind wir, 3 Wochen später kam er nach Frankfurt. Und an diesem Abend waren 500 Menschen da. Da ist der Heilige Geist nur so runtergeregnet, geströmt. Und 200 Menschen sind nach vorne gegangen. Es waren meistens junge Menschen. Und sie haben da alles hingeschmissen. Haschisch und Zigaretten und Messer und Geld. Alles, was ihnen im Wege war. Und an diesem Abend hat mich der Heilige Geist auch erwischt. Nicht in dieser Halle, sondern bei mir zu Hause. Um 23:30 Uhr nachts, am 8. Juni 1972, bin ich hineingestürzt ins Reich Gottes, versunken in einem Meer von Liebe. Ich habe in einem Moment erkannt, wer ich bin, der größte Sünder, Strafe verdient habe. Ich habe Jesus am Kreuz erlebt, für mich. Und es hat mich zerbrochen. Und ich bin wiedergeboren worden. Ich muss erst mal husten. Könntet ihr mal miteinander sprechen darüber, was Nachfolge Jesu ist, okay? Nachher noch weitersprechen, das heißt vielleicht zu Hause. Darüber mal sprechen, was bedeutet es, Nachfolge Jesu. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, dass ich hier huste. Ich habe chronische Bronchitis und Asthma, das der Herr noch nicht ganz geheilt hat. Aber ich bete immer. Und wenn es irgendwo Gebet, wenn es angeboten wird für Heilung, da gehe ich immer hin. Das heißt, ich lebe von Gebet. Aber Satan kann uns nicht stoppen, oder? Also, was bedeutet Nachfolge Jesu? Und ihr habt jetzt höchstwahrscheinlich eine ganze Menge Sachen zusammengetragen. Und ich will mal aufzählen, was ihr zusammengetragen habt. Also, das, was ich erlebt habe, ins Reich Gottes hineinkommen und das Reich Gottes erkennen und leben. Ins Reich des Lichts kommen, ins Licht hineinkommen. Ich habe übrigens an diesem Abend ist in mir solch eine Veränderung geschehen, dass das war, als wenn ich nochmal eine Chance bekomme, ein neues Leben zu leben. Und es war so überwältigend. Ich habe geweint und geweint und geweint. Eine Woche lang. Und zwar erstmal über mich selbst, dass ich Gott nicht gekannt habe. Darin hat sich alles zusammengefasst. ihn nicht gekannt und nicht geliebt habe. Dass ich so egoistisch, getrennt von ihm gelebt habe, ihn verletzt habe, ihn für nicht existent erklärt habe. Und darüber habe ich so Buße getan. Ich glaube, das nennt man rechtschaffene Buße tun. Ich habe es einfach alles rausgeweint. Und ich bin neu geworden. Und das ist es. Ich hatte eine Erdbebenbekehrung, aber ich brauchte das. Ich dachte, jeder Mensch erlebt sowas. Aber dann habe ich festgestellt, jeder hat seine eigene Bekehrung. Und manche wissen nicht einmal richtig, wann sie sich bekehrt haben. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht, das neues Leben. Und dann hat mir jemand gesagt, glaubst du, dass ein Baby weiß, dass es jetzt geboren wurde? Irgendwann bekommt es das mal mit, ne? Dieses süße Baby da hinten. Das kriegt irgendwann mal mit, dass es auf der Welt ist. Geknuddelt wird von der Mama, vom Papa. Ich bin in eine Gemeinde danach gekommen und die haben mich geknuddelt, ich sag euch. Die haben mich so geliebt. Es war eine Pfingstgemeinde, da war ich 2,5 Jahre. Und da war ein wunderbarer Prediger. Der hat immer Vollkornbrot ausgeteilt. Waldemar Sadatschuk. Ja, also ich aus meinem Scherbenhaufen, aus meinem Leben, hat Gott ein neues Gefäß geformt. Er hat mich nochmal auf die Töpferscheibe genommen. Und das möchte er bei jedem. Und ich habe dann eine Lebensbeichte abgelegt. Das ist was ganz Wichtiges. Dahin müssen wir Menschen führen, die sich bekehren. Dass sie wirklich ihr Leben aufräumen. Dass sie Frieden schließen mit ihrer Vergangenheit. Die ganz große Lektion, die ich bekommen habe, das heißt, sie geht immer noch weiter, das ist Vergebung. Vergebung ist die Botschaft vom Kreuz. Und Vergebung, das ist die Grundlage für Heilung, für Befreiung, für ein neues Leben, dass ich loslasse, mein Groll loslasse, Bitterkeit loslasse. Ganz wichtig, dass wir das tun und dass wir auch zur Verfügung stehen, wo jemand sein Leben in Ordnung bringen möchte. Ich habe vor ein paar Jahren, hat eine liebe ältere Freundin oder Bekannte war es, in einem Nachbarort, hat mich angerufen und hat gesagt, Gitta, ich habe so den Drang, dass ich eine Lebensbeichte ablege und dürfte ich das bei dir machen? Ich sage, ja, natürlich gern. Und dann bin ich zu ihr hingefahren und sie hat Sachen bekannt aus ihrer Jugendzeit. Also wirklich klar Schiff gemacht. Wisst ihr was? 3 Wochen später ist sie tödlich verunglückt. Und sie ist gereinigt, erlöst zum Herrn gegangen. Also sie war gläubig gewesen, aber sie hatte ausgeräumt. Aber das ist ein Prozess, in dem wir stehen sollen, immer wieder. Also Lebensbeichte, Buße tun immer wieder, Vergebung empfangen und weitergeben. Mein Ex-Mann war zu meinem Feind geworden. Er hatte mich sehr, sehr verletzt, ich ihn auch. Und eines Tages wurde mir bewusst, dass er als Feindfigur in meiner Lebensgeschichte steht und eigentlich mich immer noch verletzte. Ich sah ihn zwar nicht, aber er verletzte mich. Und dann habe ich gesagt, so, das lasse ich mir nicht rauben, die schönen Jahre mit ihm, denn die Ehe war auch schön gewesen. Und Gott hat mir gezeigt, dass ich den Feind in einem Menschen beseitigen kann durch Vergebung. Und das habe ich gemacht. Ich habe ihm eine Initialvergebung habe ich erstmal gemacht, habe ich ihm einen Brief geschrieben, ihn um Vergebung gebeten und gesagt, ich vergebe dir auch das, was du mir angetan hast. Er war mit einer anderen Frau weggegangen. Aber ich war genauso untreu gewesen. Und dann da hat der Heilige Geist mich immer wieder erinnert. Und das ging, das war ein langer Prozess und manchmal passiert das heute noch. Da ist etwas hochgekommen. Ich habe immer wieder vergeben und vergeben. Und dadurch ist er mein Freund geblieben. Wunderbar. Und mir ist das nicht mehr gestohlen worden, das Schöne. Ihr Lieben, unbedingt vergeben, wem auch immer, wer euch wehgetan hat. Wir haben keine Entschuldigung, wenn wir nicht vergeben, weil Jesus alles getragen hat. Und wenn du sagst, ich kann nicht vergeben, es war zu schlimm, was mir angetan wurde, dann sage ich, das stimmt. Du kannst nicht vergeben. Es kann nur Jesus. Aber du kannst Vergebung weitergeben. Denn es ist jemand ganz furchtbar bestraft worden für die Schuld eines anderen in deinem Leben. Und du kannst jetzt sagen, ich vergebe dir, weil Jesus dafür bestraft wurde. Und das ist eine Willensentscheidung. Also das müssen wir weitergeben, wenn wir jemanden zum Herrn führen, wenn wir jemanden begleiten in der Nachfolge Jesu. Vergebung, Loslassen, Groll, Bitterkeit und so weiter. Frieden machen mit meinem Gestern. Und nicht mehr was ausblocken. Lebensbereiche in Ordnung bringen. Zum Beispiel Beziehungen, Ehe, Familie, Beruf, Finanzen. Wir schleppen so viel Ballast mit uns rum, dass wir das loswerden. Dass wir das Wort Gottes lesen, essen. Da steht alles drin, das ist das Handbuch für die Kreation Mensch. Hat Gott aufschreiben lassen. Ganz wunderschön. Das Wort Gottes lesen, studieren, Lehre bekommen. In einer Gemeinde sein. Gemeindeleben leben, sich engagieren. Gott hat uns so viele Fähigkeiten gegeben. Aber Gott will zuerst dein Herz, ja? Gott verlangt weder unser Wissen noch unsere Fähigkeiten, wenn er nicht unser Herz hat. Unser Herz gehört dem Herrn. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Steht in Sprüchen 23, 26. Für mich waren Konferenzen und Seminare und so etwas immer sehr wichtig, dass ich so einen Schub wieder bekam. Übrigens, mich musste niemand einladen. Ich bin gerannt. Ich bin überall. Ich hatte so einen Hunger. Da war so ein großes geistliches Vakuum in uns. Und ich wollte das alles haben. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Grundausstattung für unser Christenleben. Eine neue Gebetssprache bekommen, wenn uns die eigenen Worte ausgehen, wo wir uns auferbauen. Heilung meines Gottesbildes, das so oft falsch ist. Ne? Der Polizist, das Kindermädchen, der Frankenstein-Typ, der Tatterkreis, der Softie, der alles durchgehen lässt, der Nikolaus, der nur Geschenke zu bringen hat und so weiter. Der harte Mann, der alte Mann, der schon alles aufgegeben hat, den Überblick verloren hat. Was für ein Gottesbild hast du? Das muss korrigiert werden. Und dazu müssen wir auch Menschen verhelfen, denen wir helfen wollen oder sie anleiten wollen. Und dann auch mein Selbstbild. Selbstablehnung, eine große Krankheit unter Christen. Wie sehe ich mich? Kann ich mich akzeptieren, so wie ich bin, als Frau, als jemand, der vielleicht schon älter wird? Ich kann nichts dafür, dass ich 1900 sowieso geboren wurde. Ich wurde nicht gefragt. Aber heutzutage ist es ja in, jung zu sein, nicht wahr? Aber Gott sieht das Herz an, nicht das Äußere. Jahreslosung. Selbstannahme. Ach, da gibt's eine wunderbare Liste, was wir alles sind, was wir geworden sind. Ich habe übrigens, bevor ich mich bekehrt habe, habe ich an mir immerfort rumgemeckert. Ich hatte an allem was auszusetzen. Und als ich mich bekehrt habe, hat mir der Herr gezeigt, ich habe dich gemacht. Und ich habe alles dran gesetzt, dich schön zu machen und du gefällst mir. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich Gott immer vorgeworfen habe, du hast Mist gemacht, als du mich geschaffen hast. Dann habe ich mich vor den Spiegel gestellt und habe gesagt, Herr, gut gemacht. Vielen Dank für alles. Meine Augen können gucken, meine Nase riechen, meine Ohren hören, mein Mund kann sprechen. Herr, ich sag jetzt zu allem Ja. Und ich will nicht mehr daran rummeckern. Was hat Gott gesagt, als er dich geschaffen hat? Mei, ist mir das gut gelungen. Sehr gut. Dann hat er einen Stempel drauf gedrückt. Und was stand da drauf? Made in heaven. Im Himmel gemacht. Nicht made in Germany oder in Switzerland. Kannst du Ja sagen zu dir? Auch zu deinem Geschlecht, dass du Frau oder Mann bist? Oder das, was du da oben mitbekommen hast? Ich habe immer gedacht, ich habe zu wenig Krebs. Und da hat der Herr gesagt, du hast genug bekommen. Begnüg dich damit. Oder die Talente, die wir haben. Wir müssen mal nachgucken, was habe ich eigentlich bekommen? Aber was sagt Gott? Er hat uns herrlich gemacht. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Wir sind Kinder Gottes geworden. Erben. Erben des Himmels. Wir sind angenehm in dem Geliebten. Wer ist der Geliebte? Jesus. Wir sind Überwinder. Wir sind gerecht. Wir vermögen alles durch Jesus, der uns stark macht. Wir sind Gott nahe gekommen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind geliebt. Weißt du das? So sehr hat Gott dich geliebt, dass er was gemacht hat? Seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes? 3, Vers 16. Wichtiges Wort. Wir sind geliebt. Wir sind kostbar. Wir sind wertgehalten. Jesaja 62, 4. Wir sind unbezahlbar. Weißt du das, dass du unbezahlbar bist? Was sind wir nicht noch alles? Wir sind schön gemacht. Wir sind liebenswert. Wir sind gerecht. Hier kommt wieder eine kleine Einlage. Wie wär's, wenn du mal nach rechts und links so etwas sagen würdest? Du bist kostbar. Du bist wertvoll. Du bist unbezahlbar. Du bist richtig. Du bist geliebt. Du bist liebenswert. Irgendwas, ein oder zwei Sachen, sag das doch mal deiner Nachbarin. Und glaub es dann auch. Oh Gott. Hat jeder was gesagt bekommen? Übrigens, das kann man auch zu Hause machen. Wann hast du denn das letzte Mal zu deinem Mann gesagt, ich liebe dich? Und hast es gemeint? Da gibt es diese Geschichte, wo ein Mann bei seiner Silberhochzeit gefragt wird, sag mal, wann hast du deiner Frau das letzte Mal gesagt, dass du sie liebst? Da hat er gesagt, bei unserer Hochzeit. Und dann habe ich gesagt, wenn sich das ändert, sage ich es dir. Wir sollten viel öfter was Liebes zu den Menschen in unserer Umgebung sagen. Nicht nur Familienangehörigen, sondern auch anderen. Vielleicht sollten wir auch jemandem sagen, Gott liebt dich. Ich habe dieser jungen Frau gestern gesagt, ich muss Ihnen noch was ganz Wichtiges sagen. Jesus liebt sie. Überwältigend. Dann habe ich ihr gesagt, wollen Sie sich nicht auf die Suche nach Jesus machen? Dann hat sie im Kopf genickt. Weiter, was gehört noch dazu? Den Willen Gottes erkennen. Und da gibt es so viele Bibelverse. Ich habe mal aus der Konkordanz zwei Seiten aufgeschrieben. Das ist der Wille Gottes, dass wir ihn erkennen. Das ist keine Anmaßung. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, hier bei uns. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Sehr viele, viele Worte über den Willen Gottes. Versuchst du, den Willen Gottes rauszufinden, für dich selbst, den allgemeinen Willen Gottes oder den für dich selbst? Kannst du Gottes Stimme hören? Redet Gott zu dir? Wie redet Gott zu dir? Da habe ich auch eine ganze Liste. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Also wenn ich zu Jesu Schafstall gehöre, dann spricht er zu mir. Ich höre ihn. Und wie spricht Gott? Oh, so vielfältig. durch sein Wort, durch die Bibel, durch Predigten, durch Lehre, durch Situationen, durch offene Türen, durch geschlossene Türen, durch Engel, durch Träume. Und manchmal redet er wie? Hörbar. Ich habe Gott vielleicht 2-3 Mal hörbar gehört. Einmal war es so laut, dass ich erschrocken bin. Aber als ich noch in Frankfurt war, hat er mir einmal ein Wort gegeben, das er den Kindern Israels gesagt hatte. Du bist lange genug um diesen Berg gezogen. Mach dich auf und zieh in das verheißene Land. Der Berg war für mich das Studium, das Intellektuelle, das mich sehr fasziniert hat. Was ist dein Berg, um den du ziehst, wo du dich aufmachen musst? Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wer meine Stimme hört und mir auftut, Offenbarung 3, Vers 20. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Matthäus 4, 4. Im Psalm 29 ist 7 Mal die Stimme Gottes, die Stimme des Herrn. David hat so oft den Herrn gefragt, was er tun soll, und Gott hat ihm immer Antworten gegeben. Das müssen wir einüben, das Hören der Stimme Gottes. Und das müssen wir auch anderen weitergeben, dass sie das üben. Übrigens, die häufigste Art, wie Gott zu uns redet, was ist das? Die feine, leise Stimme in unsere Gedanken hinein. Eindrücke, Impulse, die wir bekommen. Wir müssen lernen, auf die Impulse Gottes zu hören und darauf einzugehen. Mich hat mal eine Freundin gefragt, aber Gitta, du betest doch nicht auch noch darum, ob du jetzt Straßenbahn oder Bus fahren sollst, habe ich gesagt. Also ich finde das schon wichtig. Vielleicht sitzt im Bus jemand, den der Herr vorbereitet hat, zu dem ich was sagen soll, oder? Könnte doch sein. Dann Führung bekommen. Oh, das ist so wichtig, dass wir für Entscheidungen Führung bekommen vom Herrn, was wir tun sollen, wo wir lang gehen sollen. Berufungen bekommen. Darüber kann ich euch einen ganzen Vortrag halten. Verbindliches Leben in Familie und Gesellschaft, in meinem Beruf. Mir hat mal ein Bibelschüler gesagt, wenn jemand 2 Stunden mit mir zusammen ist und hat nicht rausbekommen, dass ich Christ bin, gläubiger Christ bin, dann stimmt was mit meinem Christsein nicht. Wie reagiere ich? Was bekommen die Menschen von mir mit? Jesu Demut und Sanftmut, sein Ertragen. Wie verhalten wir uns in Beziehungen? Achten wir den anderen? Machen wir ihn runter? Sind wir aggressiv? Oder sind wir herzlich, freundlich? Kümmern uns um den anderen, sorgen uns um ihn, fragen nach. Mich hat eine Freundin mal aus Hamburg angerufen und hat gesagt, Gitta, ich war gerade im Gebet und du bist mir so stark ins Gedächtnis gekommen. Was ist los? Brauchst du Gebet? Und ich gesagt, ja, das und das und das ist mit mir los. Ja, wunderbar, also tschüss, ich bete weiter. Das hat mich so gesegnet, dass Gott zu ihr geredet hat. Oder bei Jugend mit einer Mission lebt man aus dem Glauben. Wisst ihr, was das ist? Man bekommt kein Gehalt. Man betet für alles, für Zahnpasta und für Klamotten und für Reisegeld und für ein Auto und für Benzin und für Einsatzkosten. Und das war ziemlich am Anfang meiner Mitarbeiterzeit bei Jugend mit einer Mission. Da habe ich zum Herrn gesagt, Herr, hast du meine Stiefel gesehen? Die sind schon wirklich runter. Papa, ich brauche ein paar neue Stiefel. 3 Tage später bekomme ich einen Anruf von Gisela. Margaret, du kennst sie noch. Und sie sagt, Gitta, was ganz Blödes, ich muss das jetzt einfach klären. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und plötzlich kommt ein Satz in mir hoch und es heißt, geh und kauf der Gitta ein paar Stiefel. Und weil das so außergewöhnlich ist, wollte ich fragen, brauchst du vielleicht ein paar Stiefel?
Ich sage, ja, ich habe Gott darum gebetet.
Dann hat sie gesagt, heißt das, dass ich die Stimme Gottes hören kann?
Ich sage, ja, das heißt es. Die hat sich mehr gefreut als ich. Ich habe ein tolles Paar Stiefel bekommen, ein wunderbares Mittagessen und ein paar schöne Stunden mit ihr. Das ist übrigens etwas, was man lernen muss. Und das ist, ich sage euch, ich habe alles, was ich brauche. Ich lebe in der Fülle. Johannes 10, Vers 10, was sagt Jesus? Ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das Leben in Fülle habt. Ich will ausfüllen all euren Mangel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und was mangelt es uns? Ich glaube, das Reichtum Gottes, was anderes ist als irdischer Reichtum. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe eine schöne Wohnung. Sie ist billig. Ich habe zwar keine Zentralheizung, sondern nur Ölöfen. Ich habe ein Auto, das 18 Jahre alt ist. Es fährt noch wunderbar. Ich kriege Klamotten geschenkt von meinen Schwestern und von Freundinnen. Und wenn ich mal selber was kaufe, dann nur im Ausverkauf. Eine Bluse für 2,90 oder sowas. Meine Möbel sind über 30 Jahre alt. Aber ich habe alles. Nur heutzutage in unserer Gesellschaft müssen wir immerfort was Neues haben. Lässt du dir genügen? Der Paulus sagt, ich lass mir genügen, ob ich viel oder wenig habe. Das ist auch etwas, was wir kommunizieren können in der Nachfolge Jesu, wenn wir andere anleiten. Dann Verbindlichkeit, dass ich wirklich einstehe für Dinge, für Entscheidungen, dass man sich auf mich verlassen kann. Und es ist eventuell auch ein äußeres Verlassen von Menschen und von Dingen des bisherigen Lebenskreises. Ein Loslassen, aufgeben und mitgehen mit Jesus, wie es die Jünger gemacht haben. Folge mir. Der Ernst der Nachfolge, Kosten überschlagen. Aufgabe des eigenen Willens, persönlicher Gehorsam. Opfer, Leiden, gehört alles dazu zur Nachfolge Jesu. Wir werden eventuell verachtet, fallen gelassen, für verrückt erklärt, für intolerant erklärt. Nur noch Jesus. Bin ich bereit, diese Kosten zu zahlen? Oder will ich immer noch alles Mögliche behalten? Als ich mich bekehrt hatte, hat mich dieser liebe Kommilitone in Jüngerschaft genommen. Einfach so nebenbei. Dann bin ich in der Gemeinde gewesen. Dann bin ich zur Jugend mit einer Mission gekommen. Bin ich durch eine Jüngerschaftsschule gegangen. Und dann habe ich mit einer neuseeländischen Freundin zusammengelebt. Und sie hat mich begleitet. Und ich bin gewachsen. Und dann, ich habe immer mit anderen in meiner Wohnung gewohnt. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Jetzt wohne ich allein seit ein paar Jahren. Und einmal hatte ich eine Mitbewohnerin, eine Mitarbeiterin, die im Moment meine beste Freundin ist. Sie heißt Elfriede. Ich habe mit dem Frieden Gottes zusammengelebt. El, Gott, Friede. Und ich habe sie neulich angerufen und habe ihr das Thema gesagt, über das ich heute spreche. Und dann hat sie gesagt, da hast du doch das beste Beispiel. Das, was du mit mir gemacht hast, das war die beste Unterstützung in der Nachfolge Jesu. Und das war so viel. Ich war für sie ein Vorbild, aber ich war nicht perfekt. Aber sie hat das gemacht, was ich auch gemacht habe. Wir haben morgens zusammen eine Zeit gehabt mit Gott. Wir sind voreinander im Licht gewandelt. Wir haben Dinge ausgeräumt, wir haben Dinge bekannt. Manchmal waren das uralte Sachen, die wir mit irgendjemand, wo es ein Problem gab. Wir haben die Bibel zusammen studiert und darüber ausgetauscht. Wir haben unser Leben geteilt, Freundschaft gelebt. Wir haben Spaß gehabt, wir haben zusammen gekocht und geputzt und den Garten bearbeitet und sind spazieren gegangen. Wir haben einander angenommen und geliebt und geachtet. Und sie ist zu einer Zeit durch sehr große Probleme gegangen und es ist viel von alten Dingen in ihr hochgekommen. Und früher wurde sie immer abgelehnt, wenn irgendetwas in ihr hochkam.
was nicht so schön war. Und ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mit ihr normal gesprochen. Ich habe sie weiter geliebt. Das sagt sie mir heute noch nach vielen Jahren, was ihr das angetan hat, dass ich sie nicht fallen gelassen habe, als sie nicht mehr so liebenswert war. Wie ist das mit unserer Freundschaft? Halten wir Freundschaft? Dem anderen helfen aus Schwierigkeiten, auch ihm helfen, seinen Weg zu finden, seine Berufung zu finden, zu unterstützen, ihm wohltun. Wir müssen nicht immer predigen, einfach dem anderen wohltun. Jesus ist umhergetan und hat wohlgetan. Wir haben sehr viel am Heilwerden von Verletzungen gebetet. Wir sind füreinander Seelsorgerinnen geworden. Seelsorge, Freundschaft, Jüngerschaft, Gebetsgemeinschaft. Ich habe sie dann mitgenommen auf Einsätze. Sie hat mich praktisch unterstützt. Sie hat gebetet, sie hat sich vorne in die erste Reihe gesetzt und hat mich angestrahlt und genickt, wenn ich eine Botschaft gebracht habe. Sie hat mit den Leuten gesprochen und gebetet. Wunderbare Unterstützung. Und sie hat selber gelernt. In der Zwischenzeit lehrt sie selber, spricht sie selber. Sie hat einen wunderbaren Dienst übernommen, Living Waters. Darin ist sie jetzt sehr tätig. Wir haben viele Gespräche gehabt, Fragen beantwortet. Wir sind zusammengewachsen. In schwierigen Situationen haben wir einander durchgetragen. Wir haben zusammen gebetet, Fürbitte getan und wir haben geistlich Kampfführung getan. Und wisst ihr mit was? Das zeige ich euch mal. Wo sind sie? Meine Fahnen, meine Glaubensfahnen. Die beiden Marienschwestern. Kann man aber auch selber machen. Also hier, Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Im Psalm 20 steht es, in deinem Namen werden wir Banner schwingen. Und ich schwinge jetzt das Schwert des Geistes. Ja, und da kann alles Mögliche draufstehen. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Hier habe ich meine kleine Taschenfahne, die ich selbst gemacht habe. Jesus ist Sieger. Ne? Und manchmal, wenn ich weiß, der Teufel, der will mich mal wieder rumkriegen, dann gehe ich durch meine Wohnung und sage, raus hier, im Namen Jesus, raus hier. Und dann singe ich Lobpreislieder, ich lege eine Kassette oder eine CD auf und dann einmal habe ich so laut gesungen, dass ich hinterher total heiser war. Aber die Luft war rein. Ich sag euch, geistliche Kampfführung. Lässt du alles mit dir geschehen, was der Feind dir unterjubeln will? Der letzte große Einsatz, den wir gemacht haben, war in Äthiopien. Ich war eingeladen worden, 3 Wochen dort Seminare zu halten, in Gemeinden zu sprechen und so weiter. Ich habe auf Englisch gesprochen und wurde in Amharisch oder Somalisch übersetzt. Dann hat sie ein Zeugnis immer gegeben in meinen Botschaften. Sie hat Deutsch gesprochen, ich habe es Englisch übersetzt und jemand hat es ins Amharische übersetzt. Wunderbar. Und das war eine ganz, ganz gute Zeit, zusammen so etwas zu machen. Was ist das höchste Ziel unserer Nachfolge? Gott zu lieben und ihn mit unserem Leben zu verherrlichen. Da, wo wir stehen, das, was wir haben. Ihn verherrlichen, auf ihn hinweisen, das Wesen Jesu durch uns durchstrahlen zu lassen. Nachfolge Jesu ist das größte Abenteuer, aufregend. Werden wie Jesus, das wünscht sich Gott so sehr. Und wisst ihr was? Wenn wir uns verändern, verändern wir auch unsere kleine Welt und damit auch unsere größere Welt. Die Menschen berühren mit dem Wesen Jesu in uns. Wo kann ich Jüngerschaft ausüben? In der Gemeinde, im Hauskreis, in Gruppen, Gebetsgruppen, Alpha-Gruppen. Ich mache gerade in einer Alpha-Gruppe mit, unter den Mitarbeitern. Wunderschön. Beim letzten Mal sind solche Durchbrüche geschehen. Glow-Gruppen, Frauenfrühstückstreffen, aber auch Familie, da ist es manchmal am schwersten. Nachbarschaft, Freunde, Beruf, überall haben wir die Gelegenheit, das weiterzugeben. Stehst du in der Nachfolge Jesu und führst du andere da hinein, begleitest du andere? Und manchmal ist das vielleicht nur eine kurze Begegnung. Was kriegen die Menschen von Jesus mit, wenn sie dir begegnen? Was sprichst du für Worte? Bist du der Segen, den du sein sollst, den sich Gott wünscht? Kann er dich gebrauchen, dich irgendwo hinstellen? Die Herrnhuter Brüder haben sich in die Sklaverei verkaufen lassen als Sklaven, um Menschen zu erreichen. Wo stehst du? Wo sind deine Möglichkeiten? Ich bin sicher, jeder von uns hat solche Situationen. Und das wäre etwas, was ihr mit nach Hause nehmt, dass ihr vielleicht mal darüber nachdenkt und mit jemandem sprecht. Vielleicht, wenn ihr nach Hause fahrt, was sind meine Gelegenheiten, die mir Gott gibt? Habe ich die wahrgenommen? Gott verherrlichen mit unserem Leben. Erfülltes Leben haben. Leben ist Gottes Geschenk an dich. Was du mit dem Leben machst, ist dein Geschenk an Gott. Und wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Wo blühst du? Ich würde jetzt gern, also unsere Zeit ist abgelaufen, ich würde jetzt gern für uns beten. Und wer möchte, dass er einfach aktiver wird in der Nachfolge Jesu, also anderen eben auch dabei hilft, sie unterstützt, Jüngerschaft macht mit anderen. Und das muss nichts Großartiges sein, alles das, was ich aufgezählt habe. Das sind Dinge, die kann man machen im Alltag, in einem kurzen Gespräch, auch Antworten zu geben. Und die Antworten mit der Bibel, also wir sollen die Leute nicht totschlagen mit Bibelversen, aber manchmal ist ein Vers wirklich so wichtig und gibt jemandem eine Weisung. Und wir sollten viel mehr den Herrn fragen, Herr, was möchtest du dieser Person durch mich sagen? Ich möchte jetzt gern für uns beten. Und ich wollte eigentlich noch ein Praxisteil machen, wo ihr vielleicht miteinander austauscht, was kommt mir jetzt in Erinnerung, wo ich solch eine Unterstützung von jemandem ausüben sollte? Oder wo begleite ich schon jemanden in Jüngerschaft? Und ich möchte dafür mehr haben. Und dann wollte ich eigentlich, dass ihr noch füreinander betet um ein Wort. Aber da es jetzt schon ein bisschen nach 6 ist und die Evangelisationsveranstaltung um 7 Uhr anfängt,